Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Ronny Blaschke. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung von Auschwitz. Aus diesem Anlass möchten wir heute über Erinnerungsarbeit im Fußball sprechen. Seit Anfang des Jahrtausends beschäftigen sich immer mehr Vereine mit Spielern, Trainern oder Funktionären, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Eine Symbolfigur für diese Entwicklung ist Julius Hirsch, einer von wohl zwei jüdischen Nationalspielern in der Geschichte des deutschen Fußballs. Julius Hirsch stammt aus einer Kaufmannsfamilie in Karlsruhe. Er war einer der besten Fußballer vor dem Ersten Weltkrieg. Nach der Machtübernahme der Nazis begann aber auch für Julius Hirsch eine Zeit von unermesslichem Leid. Er musste Zwangsarbeit leisten, ließ sich von seiner nicht-jüdischen Frau scheiden und er wurde im März 1943 in Auschwitz ermordet. Viele Jahrzehnte wusste die deutsche Öffentlichkeit dann so gut wie nichts über Julius Hirsch, doch das hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt geändert. Am Beispiel von Julius Hirsch können wir also recht gut über den Wandel der Erinnerungsarbeit sprechen. Unser Gesprächsgast ist Andreas Hirsch, einer von vier Enkeln von Julius Hirsch. Andreas Hirsch, Jahrgang 1962, lebt als Reiseveranstalter in Karlsruhe und er setzt sich seit langem für eine differenzierte Erinnerungsarbeit ein. Herr Hirsch, es gibt natürlich Unterschiede zwischen der öffentlichen Erinnerung und den Erinnerungen, die im familiären Kreis weitergetragen werden. Was haben Sie eigentlich als Kind, als Jugendlicher von Ihrem Großvater gewusst?
Das ist gar nicht so einfach für mich, mich zu erinnern, weil ich jetzt fast 60 Jahre bin und was ich als Kind gewusst habe oder nicht, das kann man kaum nachvollziehen. Ich habe gewusst, dass er gesagt bekommen von meinem Vater, dass er ein großer Fußballer war, dass er ein Fußballstar war in seiner Zeit und dass er eine Berühmtheit war. Und als Kind nicht viel mehr. Erst mit der Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, 1979, konnte mein Vater sich mehr öffnen und hat dann auch über die Nazi-Zeit erzählt, über das, was meinem Großvater und der ganzen Familie in der Nazi-Zeit widerfahren ist. Aber sehr, ich möchte mal sagen, dosiert, weil ich kann gut verstehen, dass man als Vater, als Eltern seinen Kindern dieses Grauen wenig zumuten möchte. Später dann habe ich mehr erfahren.
Nicht nur der Fußball, auch Unternehmen, auch Banken und so weiter haben sich ja lange überhaupt nicht beschäftigt mit ihrer Vergangenheit. Und der Fußball hat es dann auch getan, Anfang des 21. Jahrhunderts. Zunächst einmal in Artikeln, in Aufsätzen wurde auch über Julius Hirsch geschrieben, unter anderem die Autorin Werner Skrentny, Dietrich Schulze-Marmeling. Wie haben Sie sich dann mit diesen neuen Forschungen beschäftigt? Konnten Sie das leicht an sich heranlassen oder haben Sie sich bewusst Zeit genommen?
Ja, da musste ich mir Zeit nehmen, weil die Arbeiten, die entstanden sind, habe ich natürlich aufgesaugt. Und je mehr geschrieben wurde über ihn, desto mehr habe ich gelesen, habe dann auch den Kontext nachgesucht und habe viel gelernt dabei. Es geht mir heute noch nah. Vielleicht merkt man das auch an meiner Stimme jetzt im Interview. Da kann ich nichts dran ändern. Es ist halt mein Großvater gewesen. Und die erste Person, die uns eigentlich aufgesucht hat, war der Uwe Wick, der für die 100-Jahr-Feier des DFB einen Katalogbeitrag geschrieben hat. Das war 1999. Und da hat das Ganze eigentlich seinen Anfang genommen, was die historische Aufarbeitung angeht.
Vor allem über Julius Hirsch hat dann auch Werner Skrentny berichtet. Können Sie ein, zwei Beispiele nennen? Was haben Sie Neues erfahren?
Werner Skrentny hat sehr umfassend recherchiert und früh angefangen und hat sogar die Krankenakte der Mutter von Julius Hirsch, also meiner Urgroßmutter Emma Hirsch, im Freiburger Staatsarchiv gefunden und hat sie mir auch mal zur Kenntnis gegeben. Meine Urgroßmutter war ja in der Illenau in der Psychiatrie, als sie meinen Großvater geboren hat. Und ich hatte ein Vorurteil gegenüber der Psychiatrie im 19. Jahrhundert. Und diese Krankenakte ließ mich dieses Vorurteil vergessen lassen. Die Krankenakte ist sehr eindrücklich und Die Ärzte haben damals mit einem großen Einfühlungsvermögen für ihre Patienten gedacht.
Anfang des Jahrtausends ist dann auch der DFB auf Sie zugekommen, damals Präsident Theo Zwanziger und auch die DFB-Kulturstiftung. Der DFB vergibt seit 2005 den Julius-Hirsch-Preis an Vereine, an Initiativen und Persönlichkeiten, die sich eben gegen Antisemitismus stark machen. Ein kurzer Transparenzhinweis an dieser Stelle, auch der Moderator dieses Gesprächs hat den Julius-Hirsch-Preis einmal erhalten, und zwar im Jahr 2013. Aber Andreas Hirsch, Sie waren zunächst skeptisch, als der DFB auf Sie zukam. Warum eigentlich?
Ja, zunächst einmal war es eine Überraschung und wir haben uns gefragt, was will der DFB damit? Und ich kann mich noch gut erinnern, Oliver Tietz von der Kulturstiftung hat im August 2005 einfach angerufen und das Gespräch war gut. Und ich habe aber darum gebeten, mit Herrn Dr. Zwanziger ein Vier-Augen-Gespräch führen zu dürfen, um einfach die Hintergründe zu erfahren. Und das haben wir dann auch in Frankfurt gemacht. Und ich habe den Dr. Zwanziger gefragt, warum er diesen Preis stiften möchte. Und seine Reaktion hat mich überzeugt. Er ist dann sofort zur Satzung gegangen in der Bibliothek und hat mir die gezeigt. Da war es, gab es eine Satzungsänderung Ende der 90er Jahre, in der drin steht, dass der DFB entschieden Rassismus und Diskriminierung entgegentritt. Und dieses entschieden entgegentritt, das war neu. Und es soll auch gar nicht so einfach gewesen sein, das im Präsidium durchzubekommen. Er hatte da einige Mitstreiter. Damals war man noch der Auffassung, dass der Sport sich aus der Politik rauszuhalten habe, was man bisweilen ja heute noch anklingen hört, und dass man das entschieden entgegentreten dann anderen überlassen wollte. Und das war eine Zeitenwende im DFB und daraus folgte im Endeffekt zusammen mit der Studie die Verstrickungen des DFB in der Nazizeit erarbeitet hat, ja, die Stiftung des Julius-Hirsch-Preises, um ein Zeichen zu setzen, dass es weitergeht mit dieser Arbeit gegen Antisemitismus und Diskriminierung.
Autor dieser Studie war Nils Hafemann. Das war eine Zeit noch vor der WM 2006 in Deutschland, als der Ruf des Fußballs ja noch nicht international so gefestigt war, wie er jetzt ist. Auch damals gab es immer mal wieder auch Rassismus, gab es Antisemitismus in deutschen Fußballstadien. Was hatten Sie eigentlich damals für ein Bild vom deutschen Fußball? Waren Sie Fan? Haben Sie im Fernsehen das geschaut oder haben Sie das eher so peripher wahrgenommen?
Also Fan war ich nicht, aber ich habe Länderspiele geguckt und habe mich an der WM 2006 natürlich erfreut, weil es ein tolles Bild abgegeben hat, das Land. Und weil wir viele Besucher hatten, die so Deutschland wohl noch nicht kennengelernt hatten.
In den Jahren danach ging es ja dann Schlag auf Schlag. Also es gab dann Straßen, die nach Julius Hirsch benannt wurden, auch Sportplätze, Hallen, ob in Berlin, in Fürth, auch in Karlsruhe, wo Julius Hirsch ja gespielt und auch gelebt hatte. Aber in Leipzig, das ist vielleicht ein Beispiel, das wir mal herausstellen können, da hat das Theater der Jungen Welt, das ist eines der renommierten Kinder- und Jugendtheater, das Theater hat ein Stück über Julius Hirsch geschrieben, inszeniert mit dem Titel Julle. Und das Stück wurde auch verknüpft mit pädagogischen Workshops. Wie haben Sie das denn damals wahrgenommen, dieses Stück? Waren Sie da eingebunden in die Entstehungsgeschichte?
Ja, also der Regisseur, Herr Zielinski, kam zu uns nach Karlsruhe, hat uns besucht und wir haben einen Nachmittag lang ein gutes Gespräch geführt und dann haben wir länger nichts gehört. Und dann habe ich mal nachgefragt, ob ich mal was Schriftliches haben könnte. Und dann kam das Skript und das hat mich sehr beeindruckt. Ich konnte es zuerst gar nicht, nur nach wenigen Seiten musste ich es weglegen und dann habe ich es in einem Zug durchgelesen. Also ich kann sagen, die Person Julius Hirsch ist richtig zum Leben erweckt worden dadurch. Und dann haben wir die Generalprobe und die Uraufführung in Leipzig anschauen dürfen und auch nochmal die Aufführung in Karlsruhe. Da war das Setting zwar ganz anders als im Skript, aber der emotionale Eindruck war erheblich für mich. Zuerst war es ein Schock fast und Das Stück ist aber sehr gut. Also es werden alle wichtigen Entscheidungen im Leben meines Großvaters sehr eindringlich dargestellt. Und auch die Reaktion des Publikums war sehr beeindruckend. Und auch die Nacharbeit in dem Diskussionsforum danach hat gezeigt, dass viele sich damit identifizieren konnten.
Was meinten Sie mit Schock zunächst?
Ja, es ist halt das erste Mal, dass dann ein Julius Hirsch vor Ihnen steht auf der Bühne. Der lebt ja dann als Schauspieler und er lebt in einem Setting, das so sein könnte. Und das schockiert einen, weil bisher hat man nur vom toten Opa gehört. Ja? Und jetzt lebt er auf einmal. Und das ist für mich ein Schock gewesen.
Der Autor des Stücks, Jörg Menke-Peitzmeier, der hat ja auch darauf gesetzt, dass es vor allem junge Menschen erreicht, dass das Interesse bei jungen Menschen steigt. Und bei den Aufführungen, das Stück ist ja auch danach durch Deutschland getourt, war auch unter anderem im Fußballmuseum in Dortmund. Wie haben Sie das wahrgenommen, wenn Sie plötzlich junge Menschen sehen, für die die Zeit sehr lange her ist, die natürlich das nur im Geschichtsunterricht hören, vielleicht mal einen Film sehen, eine Serie. Plötzlich erreichen junge Menschen über den Namen, über die Geschichte ihres Großvaters einen Zugang zu diesem dunklen Teil der deutschen Geschichte.
Ich kann es nur begrüßen. Es bringt die Zahlen eben ins Lebendige. Und die Schülerinnen und Schüler, die da meistens drin sitzen als Publikum, die bekommen dadurch ein Leben vorgestellt, allen Höhen und Tiefen. Und damit wird es erst begreifbar. Und deshalb ist es wunderbar, das Stück. Also das ist ein ganz wichtiges Werkzeug der Erinnerungsarbeit.
Sie haben ja auch jetzt inzwischen Dutzende Preisträger und Preisträgerinnen des Julius-Hirsch-Preises kennengelernt. Wer ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Welche Projekte, welche Ideen haben Sie besonders berührt?
Also spontan fallen mir die Löwenfans gegen rechts ein. Die waren, glaube ich, 2009 Preisträger. Das ist eine Faninitiative um den TSV 1860 München. Und die sich seit Jahren, damals schon seit 15 Jahren, das muss man sich vorstellen, gestört haben an den rassistischen Rufen der Nazis in der Kurve. Und die nicht weggeduckt haben sich, sondern die aufgestanden sind, dagegen gerufen haben, sich es nicht haben bieten lassen und die über andere Kanäle sehr klug auch sich vernetzt haben und dann Erfolg hatten und die aus der Kurve verdrängt haben, die Nazis. Und das war uns preiswürdig und die haben auch sich uns gegenüber als Familie sehr offen und freundlich und zugewandt gezeigt.
Wenn wir über die Veranstaltung selbst sprechen, ich habe da einige als Journalist auch erlebt, das sind große festliche Rahmen mit mehreren hundert Gästen, zumindest vor Corona. Mein Eindruck ist, dass sich viele Gäste aus dem Fußballumfeld für die Preisträger interessieren, aber eben auch nicht alle. Ja, bei manchen Funktionären, so schien es mir zumindest zu sein, war das Interesse doch recht überschaubar. Teilen Sie den Eindruck, dass da manche Fußballvertreter sich vielleicht auch mit dem Namen Julius Hirsch schmücken, ohne vielleicht das Thema Antisemitismus wirklich auf dem Schirm zu haben?
Naja, vielleicht nicht ganz schmücken, aber bei so einer Veranstaltung kriegen Sie nie 100% Interesse. Sie haben ja ein Publikum geladen und es gibt Menschen, die sich mit diesem Thema mehr identifizieren und andere weniger. Und die hören dann auch zu. Und fühlen vielleicht nicht so viel. Ja? Ich glaube, der Julius-Hirsch-Preis soll ja einerseits in die Gesellschaft wirken, aber auch andererseits in den DFB hinein. Wir können nur durch stete Aufklärung und Bildungsarbeit dieses Interesse versuchen zu wecken. Oktroyieren können wir es nicht.
Theo Zwanziger, mit dem Sie das Vier-Augen-Gespräch gehabt haben, der ist ja schon lange nicht mehr im Amt. Auch seine Nachfolger Wolfgang Niersbach, Reinhard Grindel, Fritz Keller sind nicht mehr im Amt. Wenn Sie jetzt auf den DFB schauen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Und demnächst wird ein neuer Präsident gewählt. Wie wichtig ist es, dass auch dieser neue Präsident das Thema verfolgt?
Ich wünsche dem DFB da eine gute Hand. Und es wäre wichtig, dass wir in eine ruhigere Zeit da kommen, der Julius-Hirsch-Preis hängt ja mit dem DFB da zusammen und ich würde mich sehr freuen, wenn das bald eine gute Wahl wird.
Wir sprechen über Julius Hirsch, aber es gibt auch viele andere Persönlichkeiten im Fußball, die mittlerweile wieder ins Gedächtnis der Öffentlichkeit gerückt wurden. Kurt Landauer zum Beispiel, ja, das war der einstige jüdische Präsident des FC Bayern, auch von den Nazis verfolgt. Aber der baute den FC Bayern nach dem Krieg dann wieder auf und ist auf Initiative von Münchner Fußballfans vor einigen Jahren dann wieder in die Öffentlichkeit gerückt worden. Es wurde viel über ihn geschrieben, es gab eine Ausstellung über ihn, einen Spielfilm, eine digitale App. Manchmal sieht man sogar sein Konterfei auf T-Shirts im Stadion. Ja, und man kann fast sagen, dass die historische Figur Kurt Landauer vielleicht mit den medialen Mechanismen der Gegenwart fast schon zu einer Art Kultfigur stilisiert wird. Und das ja mehr als 60 Jahre nach seinem Tod. Andreas Hirsch, was halten Sie davon? Wo würden Sie vielleicht auch bei Julius Hirsch die Grenze ziehen? Wie weit darf so eine Historisierung denn in der Gegenwart gehen?
Also grundsätzlich, erinnern ist besser als vergessen, meine ich. Und die Erinnerungsarbeit richtet sich ja vor allem an die Jugend. Also müssen wir auch die zeitgemäßen Kanäle verwenden und die Jugend damit auch ansprechen. Es ist schon richtig, Kurt Landauer, Julius Hirsch waren keine Personen der Zeitgeschichte. Und die Erinnerung überhöht natürlich diese Namen, aber ich meine besser, als sie ganz zu vergessen. Wenn es dann um die Rechte oder um etwas zu verbieten ist, geht, halte ich mich ans Gesetz. Wenn Sie keine Person der Zeitgeschichte sind, sind Ihre Nachkommen die Inhaber der postmortalen Persönlichkeitsrechte. Und wir können von Rechts wegen auch etwas verbieten. Bisher haben wir es noch nicht machen müssen. Ich würde einschreiten, wenn Lügen erzählt werden.
Sie saßen lange in der Jury des Julius-Hirsch-Preises. Inzwischen sitzt dort auch Julia Hirsch, die Urenkelin von Julius Hirsch, ihre Nichte. Wie diskutiert denn die junge Generation heute über das Gedenken? Ist das eine andere Gesprächskultur als vor einigen Jahrzehnten?
Ja, also eine Gesprächskultur ist genauso gut, aber Julia, meine Nichte, bringt Ideen ein, um andere Kanäle besser zu nutzen, um dafür plädiert, in Corona-Zeiten statt Großveranstaltungen zu den Preisträgern zu fahren und den Preis zu überbringen, um so mit den Preisträgern einen persönlicheren Kontakt aufzubauen. Sie war zum Beispiel 2020 in Berlin bei Hava Help.
Der Antisemitismus, der zeigt sich ja in unterschiedlichen Formen, ja, ob als mörderischer Anschlag wie in Halle 2019 oder als brachiale Israel-Kritik wie im vergangenen Jahr, als Alltagsdiskriminierung, immer wieder auch im Fußball. Für wie gefährlich halten Sie den Antisemitismus im Jahr 2022?
Für sehr gefährlich, leider. Das lässt sich allein schon an den Zahlen der politisch motivierten Gewalt und Straftaten ablesen. 24.000 von rechts. Der Anteil der Gewalttaten stieg sogar um 10,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist alarmierend und niemand darf darüber hinwegsehen. Eigentlich wünsche ich mir eine bessere Strafverfolgung und striktere Verurteilung der Täter. Und außerdem wäre ich dankbar, in diesem Zusammenhang auch die Sprache etwas zu schärfen. Rechtsmotivierte Gewalt steht da in dem Bericht des Innenministers. Ich finde, das ist keine rechtsmotivierte, sondern nationalsozialistisch motivierte Gewalt. Gewalt von rechts ist Gewalt von Nazis. Und da wirkt das Recht so ein bisschen verharmlosend, finde ich. Die größte Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland kommt von den Nazis.
Und Sie haben im Vorgespräch auch einen Vorfall geschildert in Bruchsal, bei Ihnen in der Nähe in Baden-Württemberg. Dort haben auch Querdenker die Corona-Proteste antisemitisch aufgeladen. Wie genau?
Ja, das sind Einzelhandelsgeschäfte in Bruchsal mit einem sogenannten Judenstern, wo nicht ungeimpft drauf stand, beklebt worden, die Schaufenster. Man hat also diese unsägliche Verbindung von Nicht-Geimpften zu Opfern des Holocaust gemacht, was ich unbeschreiblich finde. Und dann heißt es, der Staatsschutz ermittelt, ja, dann lass ihn mal ermitteln. Aber es wird nicht viel dabei rauskommen, fürchte ich.
Und auch bei den Fußballfans, ja, es gibt die jüdische Bewegung Maccabi, wo sich Teams immer wieder auch bedroht fühlen, wo sie angegriffen werden. Haben Sie dort auch Spieler und Trainerinnen von Maccabi kennengelernt? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich bin Mitglied von Maccabi Berlin und da war das damals, das war in den Anfängen 2007 oder so, da war das eine große Auseinandersetzung, dass die Mannschaften eben immer wieder von gegnerischen Spielern, von gegnerischen Trainern diffamiert und beschimpft wurden. Und es ist natürlich sehr erschütternd. Und er hat mal erzählt, er hat es schon immer für normal genommen, dass man dann eben als Maccabi-Spieler so angegangen wird. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich sehr unsicher fühlt, wenn man keine Kippa tragen darf, ohne angespuckt zu werden oder angegriffen zu werden. Es ist fürchterlich einfach. Es ist unerträglich.
Jetzt haben Sie angesprochen, die Erinnerungsarbeit der Museen, der Gedenkstätten, die wird sich weiter verändern, weg von den abstrakten Zahlen zu biografischen Erzählungen. Viele Jugendliche verbinden eben auch mit dem Fußball ein Hobby, verbinden Freizeit. Und inzwischen ist Julius Hirsch ja sogar manchmal Teil von Unterrichtsmaterialien. Die Arolsen-Archive haben inzwischen eine Broschüre herausgebracht und dort wird Julius Hirsch erwähnt. Was denken Sie darüber, wenn jetzt Ihr Großvater plötzlich im Schulunterricht bei der Aufklärung hilft?
Sehr gut, wenn die Schüler heute an solchen Beispielen das Abstrakte lernen und damit verstehen lernen. Ich werde in Kürze vor einer Schulklasse Karlsruhe hier über meinen Großvater befragt werden. Und das ist genau das, was auch der Julius-Hirsch-Preis sich vorstellt, dass jeder vor seiner eigenen Haustür nachschaut, was ist da gewesen und was kann man noch entdecken, ich will nicht sagen aufdecken, entdecken an Biografien, an Menschen, die ermordet wurden, die ausgelöscht werden sollten, um sie nicht zu vergessen.
Gehen Sie da mit einer Idee in dieses Gespräch in Karlsruhe? Versuchen Sie emotional zu sein oder versuchen Sie vielleicht überhaupt nicht emotional zu sein, weil manchmal Emotionen ja auch so über die Fakten, über die Strukturen auch manchmal hinweggehen können?
Ja, ich versuche immer nicht emotional zu sein, nur das gelingt mir relativ selten. Das ist sehr erfrischend, wenn Schülerinnen und Schüler, wir sitzen dann so in einer Runde, 20, 30 junge Menschen, und die wollen zuerst mal wissen, wer bin ich? Bin ich Jude, bin ich kein Jude, was mache ich und so weiter. Das ist also ganz interessant zu sehen, dass der andere Mensch immer diese Kategorisierung des Gegenüber versucht zu erreichen. Und ich habe es dann nicht so leicht mit der Antwort, wer bin ich? Und dann kommen wir uns automatisch näher und dann kommen auch die Fragen ins Detail, die ich dann eigentlich recht gut detailliert beantworten kann. Und dann merken Sie, wie das Verständnis wächst.
Und in Karlsruhe ist Julius Hirsch ja inzwischen wieder eine durchaus bekannte historische Persönlichkeit, oder?
Naja, es gibt eine, auf mein Betreiben hin wurde eine Straße nach ihm benannt, da, wo er im Stadion ein- und ausgegangen ist, dieser Teil des Karlsruher Weges heißt jetzt Julius Hirsch Straße seit einigen Jahren. Aber es ist jetzt keine übermächtige Gestalt hier in Karlsruhe.
Was Julius Hirsch in Karlsruhe ist, das ist Jeno Konrad in Nürnberg, Felix Löwenstein in Osnabrück, Hermann Horwitz in Berlin, Freddy Hirsch in Aachen, also Spieler, Trainer oder auch sogar Teamärzte, die von den Nazis verfolgt wurden. Und das ist die Opferperspektive. Viel weniger wissen wir aber von prominenten Tätern aus dem Fußballumfeld. Felix Lindemann ist ein Beispiel. Der war DFB-Präsident und soll sogar an Deportationen von Sinti und Roma beteiligt gewesen sein. Was halten Sie davon? Sollten wir auch noch stärker auf die Täter aus dem Fußballumfeld schauen oder ist da der Fußball wieder, dass er sich damit nicht so richtig beschäftigen möchte?
Ja, auf jeden Fall wäre es gut, wenn wir die Tätergeschichten auch hören könnten. Die gehören ja zum Bild. Ich höre seit Jahren, dass beklagt wird, dass die Zeitzeugen aussterben. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Wir waren früher ein ganzes Volk von Zeitzeugen. Aber es haben eben meist nur die Opfer den Mut aufgebracht, über ihr Leid zu sprechen. Die Täter weniger, aus nachvollziehbaren Gründen. Es gibt aber auch Historiker, die aus Quellen lesen können und nicht auf Zeitzeugen angewiesen sind. Man sollte sie arbeiten lassen. Selbstverständlich ist es wichtig, die Geschichten der Täter zu veröffentlichen oder zu erforschen, weil sonst kommt ein Ungleichgewicht hinein. Und die Distanz, die wir jetzt haben mit 3 Generationen zur Tatzeit, wird dies auch leichter machen.
Jetzt ist der Julius-Hirsch-Preis eine der anerkanntesten Auszeichnungen im Sport. Wie können Sie aber verhindern, dass dieses Gedenken zum Ritual wird?
Ja, es ist schon eine gewisse Ritualisierung da. Wenn Sie jedes Jahr einen Preis vergeben wollen, dann machen Sie eine Ausschreibung, dann haben Sie Teilnehmer, dann müssen Sie die auswählen und dann kommen Sie auch in eine gewisse Routine. Das ist unverkennbar. Das kann man nicht ändern. Wir versuchen aber, die örtlichen und zeitlichen Aktualitäten immer einzubeziehen bei so einer Preisverleihung. Wobei ein Ritual auch etwas Gutes hat, weil sie dadurch Sicherheit geben. Also ich würde mich freuen, wenn dieses Theaterstück Jüller wieder durchs Land reisen könnte, weil ich den Eindruck hatte, dass es besonders gut diese Erinnerungsarbeit begleitet durch seine emotionale Tiefe.
Wie kann der Fußball die Erinnerungsarbeit bereichern? Welche Rolle spielen historische Persönlichkeiten wie Julius Hirsch? Darüber haben wir mit Andreas Hirsch gesprochen, dem Enkel von Julius Hirsch. Dafür herzlichen Dank. Sie können diese Diskussion, aber auch alle anderen Sportgespräche nachhören unter deutschlandfunk.de/sport. Am Mikrofon verabschiedet sich Ronny Blaschke.